Wenn es um den deutschen Gesundheitsminister Karl Lauterbach geht, dann scheiden sich die Geister. Besonders vor seinem Amtsantritt hatte der SPD-Politiker viele Fans. Seine ständigen TV-Auftritte als Warner und Corona-Pessimist brachten ihn erst in das Kabinett Scholz. Befördert von 1 Million Followern bei Twitter und Medien, die seine Besetzung forderten und dann auch bekamen. Für andere ist der Minister eine Reizfigur ohne medizinischen Sachverstand. Bei dieser Gruppe stoßen seine Impfaufrufe und Warnungen auf komplett taube Ohren. Ein Lauterbach-Kritiker wollte dem Minister nun gerichtlich gewisse Aussagen untersagen. Gemeint ist der Rechtsanwalt Markus Heinz. Heinz ist einer der bekanntesten Vertreter des maßnahmenkritischen Protests und uns nun zugeschaltet. Herr Heinz, erstmal guten Tag.
Guten Tag.
Sie wollten erreichen, dass der Minister eine gewisse Behauptung nicht wiederholen darf. Worum ging es denn da konkret?
Ja, es ging darum, dass der Herr Lauterbach eben nicht behaupten darf, dass es sich bei der Corona-Impfung, bei der sogenannten, um eine nebenwirkungsfreie Impfung handelt.
In Ihrem Begehr ging es aber nicht nur in erster Linie darum, dass es das eine medizinische Falschaussage sein könnte, sondern Sie fühlten sich auch persönlich betroffen.
Nee, man braucht ja eine persönliche Betroffenheit für eine Klagebefugnis. Und Lauterbach hat sinngemäß eigentlich allen, die sich nicht impfen lassen, vorgeworfen, andere Leben zu gefährden, also so eine Art unterlassene Hilfeleistung zu begehen. Und darauf haben wir unter anderem unser Antragsbefugnis oder unser Klagebefugnis gestellt und sind dann zur gewissen Überraschung auch in die inhaltliche Prüfung gekommen, weil das Gericht hätte hier auch einfach so machen können, dass es sagt, okay, der Herr Heinz hat keine Klagebefugnis und deswegen entscheiden wir darüber inhaltlich gar nicht. Tatsächlich haben wir das anders gemacht und haben jetzt die Aussage vom Herrn Lauterbach auf die Meinungsfreiheit bezogen. Im politischen Gefecht sei das zulässig, auch wenn man eben teilweise keine Faktenbasis hätte für so eine Behauptung.
Ich kann es mal vorlesen. Es geht um einen Tweet vom 14. August 2021. Zitat: Und zusätzlich geht es darum, weshalb eine Minderheit der Gesellschaft eine nebenwirkungsfreie Impfung nicht will, obwohl sie gratis ist und ihr Leben und das vieler anderer retten kann. Das hat Karl Lauterbach damals geschrieben. Wie genau fühlen Sie sich da jetzt angegriffen und in die Ecke gestellt?
Naja, es betrifft ja letztlich diese ganze Diskriminierung, die wir die letzten 2 Jahre inzwischen ja fast schon hatten. Heute hat die Welt mal damit angefangen zu fragen, dass wir mal das angehen müssen, also auch diese sogenannte Tyrannei der Ungeimpften. Und es hat halt am Ende zu einer eine Hetzkampagne geführt von vielen. Und da hat der Herr Lauterbach eben auch mitgemacht. Und die persönliche Betroffenheit ist einfach da zu sehen, dass man einen Großteil der Gesellschaft einfach beschuldigt, andere Menschen zu gefährden. Und da kann man dann schon argumentieren, dass man das eben auch auf sich selber beziehen kann. Vor allem, wenn man natürlich in der Öffentlichkeit ist, noch viel mehr. Und dann muss man halt schauen, wie kriege ich so eine Äußerung juristisch verarbeitet? Weil die meisten werden sagen, ein Gesundheitsminister, was er damals noch nicht war, darf keine Falschaussagen treffen, aber muss es halt immer noch in einen zivilrechtlichen Anspruch packen. Und das macht das Ganze halt kompliziert.
Das Landgericht Ellwang hat Ihre Klage abgewiesen und Sie werden auch verpflichtet, die Kosten des Verfahrens zu tragen. Sehen Sie das jetzt als Niederlage auf ganzer Linie?
Ja, nee, überhaupt nicht. Das ist eigentlich ein Sieg auf ganzer Linie, was nur manche noch gar nicht verstanden haben. Also die Stuttgarter Zeitung hat dazu auch mal was berichtet. Also Lauterbach verliert. Naja, womit hat Lauterbach denn verloren? Lauterbach hat jetzt gerichtlich bestätigt bekommen, dass er auch als Gesundheitsminister weiterhin Falschnachrichten verbreiten darf. Und das ist an sich ein Sieg für die Meinungsfreiheit. Also zunächst mal auch für die Meinungsfreiheit von Herrn Lauterbach. Also auch er darf Falschnachrichten verbreiten. Aber das Spiel kann man natürlich rumdrehen. Es wird wesentlich schwerer sein, nach diesem Urteil argumentativ gegen sogenannte Fake News vorzugehen, weil man diese Aussagen letztlich nur in den Kontext eines politischen Meinungskampfes setzen muss. Und das Urteil kann man in vielerlei Hinsicht zitieren dafür. Und dafür ist es sehr interessant. Also es geht bei so einem Fall nicht darum, dass man gewinnt, dass man ihn höchstwahrscheinlich verliert. Das ist relativ klar. Aber man versucht es natürlich trotzdem.
Wird es denn auch in eine weitere Instanz gehen?
Das weiß ich jetzt noch nicht sicher. Das überlegen wir uns gerade intern, ob das Sinn macht. Ich habe da so eine Vermutung, wie es dann wahrscheinlich vom nächsten Gericht entschieden werden könnte. Also die werden vielleicht versuchen, auf die Zulässigkeit zu gehen, dass die Klagebefugnis gar nicht da ist. Das müssen wir jetzt nach taktischen Gesichtspunkten erwägen. Aber es ist so, wie es entschieden wurde, schon ein extrem wichtiges Urteil. Und das sieht man auch dadurch, dass es halt auch diskutiert wird und dann auch gefragt wird, naja, wenn der Herr Lauterbach das machen darf, dann dürfen das ja andere auch, die ja meistens grundlos zensiert werden.
Ich habe das ja gerade zitiert, was er da geschrieben hat, und Sie haben sich davon auch angegriffen gefühlt. Jetzt sind Sie ja auf etlichen Demonstrationen und Kundgebungen gewesen. Sie haben dort auch gesprochen. Da fallen ja zum Teil deutlich härtere und klarere Angriffe gegen Regierungspolitiker. Haben Sie nicht das Gefühl, dass Sie hier gerade gerichtlich gegen etwas vorgehen, was nur am Rande Sie persönlich tangiert, wohingegen Sie sehr häufig auf Veranstaltungen sind, wo es viel härtere und vielleicht auch herabsetzendere Aussagen gibt?
Naja, also ich war jetzt selber noch auf keiner Veranstaltung oder Demonstration, wo ich aktiv beteiligt gewesen wäre, wo es herabsetzende Äußerungen gegeben hätte. Also da bräuchte ich dann schon ein Beispiel. Es ist ja einfach so, es geht hier um eine Falschaussage von einem Gesundheitsminister. Und er hat sich da jetzt zwar so ein bisschen ruhiger in letzter Zeit verhalten, aber nur weil jemand vermeintlich auf einer Demo irgendwas gesagt hat, was ich jetzt persönlich nicht beurteilen kann, also ich war auf so einer Demo noch nie, wo irgendjemand herabsetzend angegriffen worden wäre, weil da würde ich eingreifen. Und es ist eine ganz andere Diskussionsgrundlage, weil ein Politiker, der ständig im Fernsehen ist und im Mainstream ist, der Arzt ist, sollte sich ja vielleicht an medizinische Fakten halten. Und Herr Lauterbach wird sich sicherlich nicht freuen über dieses Urteil und dadurch, dass das alles in die Öffentlichkeit gekommen ist, weil letztlich entlarvt es ihn als jemand, der im politischen Meinungskampf auch Falschbehauptungen macht, nur um seine Zielsetzung durchzukriegen.
Im Zuge dieses Urteils haben Sie auf Ihrem Telegram-Kanal beispielsweise auch eine Aussage von Dr. Bodo Schiffmann weitergeleitet. Und Dr. Schiffmann beispielsweise fiel ja unter anderem damit auf, dass er gefordert hat, dass Sterne ins Kanzleramt einziehen sollen. Und das kann man so interpretieren, dass er sich eine Art von Militärputsch erhofft. Das wären beispielsweise so Aussagen, die ich auch meine, die man ja kritisch sehen kann.
Also das mit den Sternen kenne ich jetzt nicht genau, weiß ich nicht, was er da gesagt hat, wobei das ist eine Aussage von Bodo Schiffmann und nicht von mir. Also wenn aufgrund von solchen Urteilen Diskussionen entfachen, ist es ja zunächst mal nicht mein Thema. Also ich kann zu Sachen sagen, wo ich dabei bin, die ich selber sage, wo ich einen Einfluss darauf habe. Ich habe das von Bodo Schiffmann mitbekommen, dass er das als Arzt kommentiert hat und das auch sehr sachlich. Und dass Herr Lauterbach wegen dieser Äußerung eigentlich die Approbation entzogen bekommen sollte. Das hat zum Beispiel auch der Virologe Stör kürzlich bei der Bild gefordert. Und das sehe ich auch rechtlich durchaus so, weil das ist für einen Arzt absolut unverantwortlich, so eine Stellungnahme abzugeben.
Deutsche Gerichte haben mittlerweile unzählige Urteile zu Corona-Maßnahmen getroffen. Deutlich überwiegend unterlagen die Kritiker. Wie sehen Sie denn die aktuelle Entwicklung in der Rechtsprechung?
Ja, da muss man unterscheiden. Was die Corona-Rechtsprechung oder wie ich es in der Unrechtsprechung angeht, ist es nach wie vor sehr, sehr schwer durchzudringen. Es wird zwar ein bisschen besser. Ich persönlich mache in dem Bereich aber schon seit einem Jahr relativ wenig, weil es nur begrenzt zielführend ist. Also wir machen extrem viel im Bereich Medienrecht inzwischen, weil man dort einen wesentlich besseren Hebel hat, um diese gesellschaftliche Debatte anzustrengen, weil es eben nicht direkt diesen Corona-Bezug hat. Und das ist was, das funktioniert sehr gut, weil wenn wir die Meinungsfreiheit stärken, dann stärken wir natürlich auch die gesellschaftliche Debatte, und das kommt auch bei den Gerichten an, weil ganz am Anfang war es natürlich so, die Gerichte waren genauso wie die Medien und alle anderen überrollt von dieser, ja, ich kann es nur als Propaganda bezeichnen, die da im März, April, Mai, Juni angefangen hat, 2020. Und deswegen ist natürlich unheimlich schwer, auch als Richter zu entscheiden, dass jetzt die Rechtsanwendung so läuft, wie man es 2019 vielleicht noch gemacht hat. Und deswegen habe ich dann ab einem gewissen Punkt gesagt, okay, wenn ein Gericht wie in München damals bei meiner Demonstration im Februar sagt, es ist uns völlig egal, ob eine Übersterblichkeit da ist oder ob es eine Überlastung der Krankenhäuser gibt, wir verbieten Demos einfach so, dann bin ich an einem juristischen Punkt, wo ich sehe, okay, da komme ich juristisch nicht weiter, die machen es einfach, weil sie es können. Und daraufhin habe ich mich dann am Medienrecht da ein bisschen betätigt, und das ist wesentlich effektiver.
Verstehe ich richtig, dass es eigentlich so läuft, dass erstmal RKI oder die Politik sich bewegen muss, bevor die Gerichte sich bewegen? Und wenn jetzt beispielsweise Karl Lauterbach sagt, die Kitaschließungen waren aus heutiger Sicht ein Fehler, oder auch Jens Spahn sagt, dass Spielplatzschließungen ein Fehler waren, gehen Sie davon aus, dass erst durch diese politischen Äußerungen die vermeintlich unabhängige Justiz andere Entscheidungen trifft?
Nee, ich gehe davon aus, dass die Medien das ganz, ganz wichtige Thema hier sind. Wenn die Medien objektiver mit Themen umgehen und objektiver berichten, dann muss die Politik nachziehen und dann zieht auch die Justiz nach. Also natürlich ist es jetzt nicht so, dass sich die Justiz nur von den Medien diktieren lässt, wie sie zu entscheiden hat. Aber es macht natürlich auch auf den Richter einen Eindruck, wenn wir wirklich unisono die gleiche Meinung in der öffentlichen Wahrnehmung haben. Und deswegen muss man erst versuchen, die Meinungsfreiheit wieder zu erkämpfen und einfach eine Debattenkultur hinzukriegen. Und dann zieht im Zweifel auch die Justiz nach, weil man einfach dann wieder mehr Mut hat. Und auch in der Politik gibt es dann kritische Stimmen. Sehen wir jetzt ja auch. Also das Corona-Thema wird ja immer kritischer hinterfragt.
Neben Ihrer Tätigkeit als Anwalt waren Sie ja auf vielen Kundgebungen, auf Demonstrationen unterwegs. Eine der größten hat sich jetzt zum zweiten Mal gejährt. Das war in Leipzig mit 10.000 Teilnehmern. Vorgestern in München waren Sie dann auf einer Demonstration mit wenigen 100 Teilnehmern. Würden Sie sagen, die Protestbewegung ist im Grunde genommen am Ende?
Nein, keinesfalls. Also diesen Gedankengang hatte zwar der ein oder andere schon mal, aber das war auch im August 2021 so. Da hat man noch ganz groß aufgerufen für die Demos in Berlin. Es waren einige Tausend da. Und dann hat man sich gedacht, okay, das war's jetzt. Dann war es einige Monate relativ ruhig. Und im November, Dezember hat es dann angefangen mit den Montagsspaziergängen, die am Ende in 2.500 Demos gegipfelt haben, gleichzeitig mit zumindest Hunderttausenden auch nach Mainstream-Zahlen auf der Straße. Und dadurch wurde die Impfpflicht letztlich mit verhindert, wenn nicht alleine dadurch. Und es ist völlig normal, dass das wieder abflacht, weil eben auch immer Phasen der Entspannung eingebaut sind. Also auch die Politik wird nicht dauerhaft dieses Angstlevel, das wir ja schon seit Jahren haben, oben halten können. Und da gibt es immer wieder Entspannungsphasen und das ist auf der Demo-Ebene genau dasselbe. Und das wird auch, wenn es politisch wieder nötig wird, wieder massiv ansteigen. Da bin ich fest davon überzeugt.
Das ist ja genau die Frage, ob es politisch nötig wird. Mittlerweile gibt es Forderungen aus der FDP, weitere Maßnahmen abzubauen. Auch Markus Söder hat sich jetzt entsprechend geäußert, dass er die Quarantänepflichten bei positiven Testergebnissen lockern möchte, sodass man dann halt auch wie in Österreich meines Wissens nach auch möglich ist, mit positiven Tests zur Arbeit zu gehen, wenn man keine Symptome hat. Also könnte es ja sein, dass Corona immer mehr vorbei ist, selbst in der deutschen Politik, und deswegen keine Notwendigkeit für einen heißen Herbst, was Corona angeht, mehr besteht.
Ja, was Corona angeht, sage ich das schon lange. Natürlich gibt es immer noch die einrichtungsbezogene Impfpflicht. Da gehe ich davon aus, dass die Ende des Jahres ausläuft. Duldungspflicht bei der Bundeswehr ist auch äußerst kritisch, weil da die Zahlen, die vor allem Tom Lausen ermittelt hat, eine ganz, ganz klare Sprache sprechen, dass man das überprüfen muss, weil die Bundeswehr eine höhere Inzidenz hat als die Vergleichsgesellschaft, also zwischen 18 und 59, obwohl die Bundeswehr hoch durchgeimpft ist. Und ich sagte schon seit über einem halben Jahr, Corona ist nicht mehr das bestimmende Thema. Es ist nach wie vor ein wichtiges Thema, aber wir haben den Ukraine-Krieg, wir haben die Frage Krieg und Frieden, wir haben die Frage Inflation, wir haben die Frage Energieversorgung, Energiesicherheit, und deswegen ist Corona in den Hintergrund getreten. Deutschland ist eines der wenigen Länder auf der ganzen Welt, also zumindest demokratischen Länder, die da nach wie vor solche Einschränkungen haben, aber ich glaube, das wird sich jetzt sukzessive abbauen, weil auch immer mehr Politiker, zum Beispiel Herr Söder, dann feststellen, mit der Nummer sollte man jetzt langsam mal aufhören, weil in vielen, vielen Ländern wird auch mit positivem Test und ohne Symptome ganz normal gearbeitet, so wie das früher auch war. Wer erkältet war, ist zu Hause geblieben, und wer sich fit gefühlt hat, ist zur Arbeit gegangen.
Rechtsanwalt Markus Heinz beklagte den deutschen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Eine bestimmte Äußerung zur Impfung sollte diesem untersagt werden. Das Landgericht Ellwangen hat die Klage als unbegründet abgewiesen. Herr Heinz, wir danken Ihnen für Ihre Zeit.
Dankeschön, danke für die Einladung.